ARD.
Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Heute mit einem Buddel voll Rum. Wir gehen heute auf große Fahrt und schippern über die 7 Weltmeere. Nimm mich mit, Kapitän, auf die Reise. Jedoch wohin? Wir schauen heute auf die Handelsflotte in der DDR. Wo fuhr sie hin und was nahm sie mit? Was brachte sie mit zurück und wer fuhr in der Handelsflotte? All das erfahren wir heute im Podcast auf unserer Seereise. Dafür habe ich an der Ostsee den ehemaligen Funkoffizier Hans Götze besucht. Er fuhr viele Jahre für die DSR zur See. Die deutsche Seereederei in Rostock gab es ab 1952 und sie war für den kompletten Außenhandel verantwortlich. Am Ende verfügte sie über 200 Schiffe, die ihre Arbeit gut machten und Ansehen in aller Welt erhielten. All das weiß Hans Götze zu erzählen. Und wir hören uns heute den kleinen Schnack, den ich mit ihm gemacht habe, an. Denn Hans erinnert sich noch gut, auch an seine allererste Fahrt.
Meine allererste Reise habe ich auf MS Estmalen gemacht. Ging von Rostock über Wismar mit Kali nach Kuba. Und retour dann auch wieder mit Zucker zurück. Kali haben wir gelöscht in Kuba. Und in Kuba haben wir natürlich auch dann als Schüttgutladung Zucker geladen, Rohzucker. Also mussten die Laderäume pieksauber sein. Da darf ja kein Rest mehr von Kali drin sein. Das heißt, alle, die irgendwie konnten, haben dann mitgeholfen, die Laderäume sauber zu machen, weil wir hatten ja bloß von Havanna nach Cienfuegos eine kurze Übersegelung. Und in der Zwischenzeit mussten die Laderäume sauber sein.
Allerdings transportierten die Schiffe der DDR-Handelsflotte nicht nur Güter, sondern auch Passagiere. Passagiere aus dem nicht-sozialistischen Ausland. Denn die DDR verscharterte ihre Boote auch für Kreuzfahrten an den Westen.
Ja, genau so ist es. Das heißt, die Schiffe waren dann verschallert an meist bundesdeutsche Reiseunternehmen, was wir übrigens in der Handelsschifffahrt auch waren, denn wir haben Dienstleistungsexport gemacht. Wir haben also nicht nur Güter für die DDR gefahren, sondern wir haben auch für andere Länder gefahren. Das heißt also, die begehrten Devisen wurden dann eingefahren von den Schiffen und ja, hatten einen guten Ruf als Reederei, weil wir zuverlässig waren und das hat eigentlich ganz ordentlich Geld eingebracht, glaube ich.
Fahr mich in die Ferne, mein blonder Matrose. Und sie fuhren. Die Handelsflotte in der DDR ist heute unser Thema. Wenn Sie Fragen haben, schicken Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Imme Tröger, willkommen an Bord. Und jetzt Leinen los. Yo, yo, yo und ein Buddel voll Rum. Wir stechen heute gemeinsam in See und gehen mit der Handelsflotte der DDR auf große Fahrt. Von Mittelamerika über Afrika bis nach Südostasien war die Flotte in über 100 Ländern unterwegs und war eine angesehene und wichtige Seefahrernation. Wenn die bunten Fahnen wehen, geht die Fahrt wohl übers Meer. Und wie das damals war und was es auf diesen Reisen zu erleben gab, das erfahren wir heute im Exquisit-Podcast. Die Handelsflotte in der DDR. Was war denn das jedoch überhaupt? Und wie passt die DDR und die Freiheit der weiten Meere eigentlich zusammen? Fuhren wirklich Schiffe in aller Herren Länder? Und womit handelte die DDR? Mein Kollege Dirk Henze fasst zusammen.
Wir sind doch hier nicht auf der Fritz Heckert. Wie oft habe ich diesen Satz seinerzeit in der Schulspeisung gehört, wenn ich einen zweiten Teller Nudeln mit Tomatensauce haben wollte. Auf der Fritz Heckert hätte ich vermutlich sogar einen dritten gekriegt. Nun weiß ich natürlich, das war ein Kreuzfahrtschiff. Nicht die Handelsflotte. Auf den Schiffen wurde hart gearbeitet. Obwohl, in Augenzeugenberichten von DDR-Seeleuten klingt das manchmal schon nach Verwöhnalltag.
Wir hatten ja alles an Bord gehabt. Wir hatten Kino gehabt, Fitnessraum, Schwimmbecken, alles. Alles, es gab nichts, es ist nicht so wie die kleine Stadtbahn.
DDR-Ahoi war schon ein bisschen wie DDR-Adieu, aber in der legalen Variante. Der Arbeiter- und Bauernstaat brauchte Devisen und die bekam er am erfolgreichsten mit Außenhandel. Exportieren wie die Weltmeister auf den Weltmeeren. Und das Leben an Bord war zwar kein Zuckerschlecken, aber anders süß.
Du hattest dich mit all den Widrigkeiten, die es an Land gab, nicht mehr abzufinden. In manchen Jahren gab es halt schwierig mit Kohle oder sowas nicht. Du brauchst dich nicht darum zu kümmern, dass du zu Hause deine Kohle bekommen hast. Und auch um die anderen Dinge des Lebens musstest du dich nicht kümmern. Du musstest nicht nach Berlin fahren, um mal eine Büchse Champignons zu bekommen. Dies gab es auf dem Schiff.
Eine eigene Welt auf hoher See, allerdings mit wenig Platz. Da gab es kaum Rückzugsmöglichkeiten, auch nicht vor politischer Bildung.
was ein großer Ozean rundherum und bloß ein bisschen Blech an Beteiligung schon von Versammlungen erzeugt, also 100% oder 99%. Da hätte mancher Parteisekretär oder BGLer an Land sich sehr drüber gefreut. Man konnte nicht entwischen.
Natürlich hing der Unterhaltungsgrad dieser Agitationsveranstaltungen in erster Linie am Agitator. Und wenn der selbst froh war, bei der Handelsflotte zu sein und lieber Kumpel der Mannschaft war als Freund von Marx und Lenin, wurde Politik auch schon mal im Beiboot ausgesetzt und erst später wieder eingeholt.
Auf Innereise sind wir zurückgekommen. Da der Politoffizier 2 Tage vom Heimathafen hat der gesagt, wir laufen wieder ein, also alle Schmöker, Westzeitung über Bord. Ab morgen sind wir wieder ein sozialistisches Schiff.
Ein schwimmender Arbeitsplatz mit kleinen Bullaugen, aber großem Ausblick auf die Welt.
Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön, auch in der DDR. Handelsbeziehungen sind wichtig und auch die DDR unterhielt sie. Dabei hatte kein Land so gut vernetzte Handelsrouten wie der Arbeiter- und Seemannsstaat. So muss man das schon sagen. Ich allein kenne schon 4 Seemänner, die früher zur See gefahren sind. Über 10.000 Seeleute gab es in der DDR und wir erfahren heute mehr davon. Wir fahren heute über die See, jedoch nicht mit einer hölzernen Wurzel, sondern mit der Handelsflotte der DDR. Unser Captain ist Hans Götze. Im wahren Leben war er damals Funkoffizier an Bord und fuhr viele Jahre mit der Handelsflotte zur See. Geboren in Diepoldeswalde zog es Hans Götze nach seinem Studium an der TU Dresden zur See. Und davon hat er mir erzählt. Denn ich habe Hans direkt am Meer besucht und weil wir zwei uns gut kennen, sagen wir du. Was er mir bei meinem Besuch an der Ostsee alles erzählt hat, das habe ich Ihnen heute mitgebracht und wir hören uns das Seemannsgarn gemeinsam an. Ach und übrigens, wenn Hans vom Alten spricht, dann meint er den Kapitän. Der wird so genannt und das mit viel Respekt, da er der wichtigste Mann an Bord ist. Wir werden auch von Ro-Ro-Schiffen hören. Das sind Schiffe, die rollende Güter transportieren, die also auf LKWs zum Beispiel verschifft werden. Die rollen an und rollen auch wieder ab. Dann lassen Sie uns jetzt an Bord gehen und mehr über die Handelsflotte in der DDR erfahren. Vom Bootsmann, der das Sagen auf Deck hat, über den Nautiker, der in erster Linie für die Navigation des Schiffes zuständig ist, bis hin zum Funkoffizier. Hans, dann erstmal herzlich willkommen bei mir in der Sendung, bei uns in der Sendung. Ich freue mich, dass ich heute auch hier sein darf, direkt am Meer. Danke für die Einladung.
Ja, herzlich willkommen.
Die Handelsflotte ist ja heute unser Thema. Und ich habe schon gesagt, du warst Funkoffizier. Was genau macht denn der?
Ja, der Funkoffizier ist ad 1 natürlich für die gesamte Kommunikation verantwortlich, also vom Schiff zu Land und natürlich auch umgedreht von Land ans Schiff. Hat aber nebenbei noch eine ganze Reihe weiterer Aufgaben. Das heißt also die Seenotwache, das ist die Hauptaufgabe nämlich, dass man die 500 Kilohertz Frequenz, die damalige Seenotfrequenz, permanent überwacht hat. Das heißt also 8 Stunden am Tag, je nach Schiffstyp. Und die übrige Zeit gab es einen Automaten, der dann diese Sache getan hat, der auf bestimmte Signale einfach angesprungen hat. Ansonsten war natürlich auch eine Reihe bürokratischer Kram zu machen. Das heißt also Vorbereitung der Klarierung in den einzelnen Häfen, Papiere fertig machen, Schreibarbeiten. Wenn der Alte keine Lust hatte, Schreibmaschinen zu schreiben, dann hat es der Funke auch meist noch gemacht. Und naja, es waren eben so eine ganze Reihe Aufgaben, so wie man im großen Kollektiv, im großen Team dann einfach sich einspielen muss.
Wie war denn der Werdegang, wenn man zur See wollte? Wie wurde man denn Matrose? Heißt das Matrose auch dann, wenn man so beruflich richtig fährt als Funker?
Ja, also als Funker natürlich keine Matrosenausbildung, sondern da gab es die Seefahrtsschule in Warnemünde-Wustrow. Und dann hat man 3 Jahre studiert im Normalfall. Mein Werdegang war etwas anders. Das heißt also, ich habe an der TU in Dresden Informationstechnik studiert und da die Reederei in der Zeit, Mitte 70er Jahre, Personalknappheit hatte, gab es eine sogenannte Sonderregelung. Das heißt, Leute, die einen Berufsabschluss, ein Diplom hatten oder einen Ingenieur hatten, konnten ein Jahr an der Seefahrtsschule den ganz speziellen Tätigkeitsfundus des Funkoffiziers lernen. Das heißt also, wir haben Telegrafie gelernt, wir haben Gerätetechnik nochmal gelernt, wir haben Funkbetriebskunde gehabt, also alles das, was für den normalen Funkbetrieb notwendig war und natürlich auch Englisch, das gehört natürlich auch dazu, weil die internationale Kommunikation ja im Englischen läuft.
Das stimmt. Und so ein Matrose, was macht der, damit er zur See kommt? Wie ist denn da so der Werdegang gewesen?
Ein Matrose war ein ganz normaler Lehrberuf. Das heißt also, man hat Matrose der Handelsschifffahrt gelernt. Später war es dann der Schiffsmechaniker, also bis heute noch eigentlich. So, das heißt, man hat also Berufsschule besucht, hat eine ganz normale Ausbildung gehabt, an Land und dann an Bord natürlich auch. Hat dann seine Facharbeiterprüfung abgelegt, wurde dann Matrose Und wenn man dann geschickt war und einigermaßen den Willen hatte, konnte man natürlich dann auch zur Seefahrtsschule gehen nach einer bestimmten Fahrenszeit, konnte dann sein Patent machen, konnte als Nautiker arbeiten oder eben die Maschinenrichtung. Die Jungs, die haben dann eben Maschinenassi gemacht und haben dann anschließend auch an der Seefahrtsschule Patent als Schiffsingenieur gemacht.
Ich bin ja hier vorbeigefahren an der Seefahrtsschule, als ich hergekommen bin. Immer noch sehr imposant, das Bauwerk. Wenn man jetzt einen führenden Posten haben wollte, vielleicht ein Kapitän werden wollte, wie ging das?
Naja, man musste sich hochdienen im Prinzip. Dritter, zweiter, erster. Und dann war natürlich bei der DSR immer noch der politische Hintergrund dabei. Das heißt, man musste dann oder sollte dann Parteischule besuchen, Parteimitglied sein. Das war damals üblich und da konnte man dann Kapitän werden.
Jetzt haben wir schon so ein bisschen gehört, was man denn alles lernt, wenn man zur See will. Gibt es so eine, ich sag mal, so eine Grundausstattung, die man haben muss, wenn man fahren will?
Das war zu DDR-Zeiten nicht ganz einfach. Es war nämlich schwierig, weil wenn man sich beworben hatte, wurde man erstmal überprüft von der Stasi. Das heißt, das war der normale Gang der Dinge. Man wollte wissen, ob derjenige dann auch zuverlässig ist, staatstreu ist. Man hatte ja auch natürlich nicht den Wunsch, dass die Leute dann, wenn sie das erste Mal im Westen waren, plötzlich nicht mehr wiederkamen und von Bord gingen, was auch natürlich ab und zu passiert ist. Aber man wollte das weitestgehend verhindern und deshalb hat man das natürlich gemacht.
Was lernt man sonst so? Also Sterne gucken auch?
Auch Sterne gucken, das gehört zur nautischen Ausbildung dazu, gar keine Frage. Aber man lernt natürlich von Haus aus erstmal den ganz normalen Bordbetrieb. Das heißt also mit Tauwerk umgehen, dieses Geschirr fahren, aber auch einfach Rostklopfen und Pönen, also malen. Auch das gehört dazu. Seemannschaft beim Anlegen und Ablegen, Umgang mit Tauwerk, mit dem Festmacherlein. Der Wachdienst auf der Brücke war natürlich für die Matrosen ganz wichtig, weil ja die Brücke immer Nautiker und Wachsmatrosen besetzt war. Das heißt also Ausguck mussten die gehen oder Ruder gehen im Revier. Also das war der ganz normale Gang.
Jetzt sind ja nicht nur Handelsschiffe gefahren, sondern auch Passagierschiffe. Blieben die in sozialistischen Gewässern? Also kam man mit der Handelsflotte weiter rum? Wir haben ja schon gehört, im Westen.
Nee, also die Passagierschiffe, also erst hatten wir ja nur die Völkerfreundschaft, kurzzeitig auch die Fritz Heckert, später dann die Arkona. Also die sind natürlich auch in alle Länder gefahren. Allerdings gab es dann Einschränkungen, wenn an Bord die sogenannten FDGB-Feriengäste waren. Weil man dann Befürchtungen hatte, dass die Leute vielleicht über Bord springen und an Land schwimmen oder ähnliches, das, was ja auch vorgekommen ist. Da wurden dann bestimmte Routen ausgewählt, aber meist sind die Schiffe ja auch im Dienstleistungsexport gefahren. Das heißt also für westliche Reedereien dann auch mit Gästen aus Schweden oder Finnland oder aus der Bundesrepublik. Also da sind dann schon ganz normale Routen gefahren worden.
Wie kann ich mir das vorstellen? Haben wir dann vermietet unsere Schiffe an schwedische Gäste? Oder wie stellt man sich das vor?
Ja, genau so ist es. Das heißt, die Schiffe waren dann verschallert an meist bundesdeutsche Reiseunternehmen. Was wir übrigens in der Handelsschifffahrt auch waren, denn wir haben Dienstleistungsexport gemacht. Wir haben also nicht nur Güter für die DDR gefahren oder für die DDR rangefahren oder exportiert, sondern wir haben auch für andere Länder gefahren. Das heißt also, die begehrten Devisen wurden dann eingefahren von den Schiffen und ja, hatten einen guten Ruf als Reederei, weil wir zuverlässig waren und das hat eigentlich ganz ordentlich Geld eingebracht, glaube ich.
Welche Routen fuhr denn die Flotte? Also welche Länder, gerade auch in der Handelsflotte, ist man denn angefahren und warum?
Also eigentlich sind wir weltweit gefahren. Erster Handelspartner war natürlich mit Gründung der DSR die Sowjetunion gewesen, ganz klar. Aber auch die ersten Reisen von der Vorwärts gingen dann schon nach Ägypten runter, Westeuropa, dass die Schiffe dann größer und zuverlässiger wurden, denn die Vorwärts war ja nur ein Dampfer, ist dann weltweit gefahren worden. Das heißt also Nord-Südamerika, Südostasien, rund Afrika. Eins, was, glaube ich, kaum angefahren wurde, war Australien.
Hast du eine Ahnung, warum?
Weil es da keine Handelsverbindungen hin gab. Also in der Schifffahrt gibt es ja so die Situation, dass es sogenannte Konferenzen gibt. Das heißt also bestimmte Routen, die dann entsprechend abgesprochen befahren werden. Und für Australien gab es meines Wissens keinerlei Bedarf, irgendwo hinzufahren. Ich glaube, das haben die Briten und die Amis in erster Linie gemacht.
Gab es eigentlich Abstufung, dass manche Matrosen nur sozialistische Routen fahren durften und andere dann vielleicht eben auch nach Südamerika? Oder musste wirklich alles überprüft sein und dass jeder überall hin konnte?
Ja, es gab solche Sachen. Also es gab dann die sogenannten Rechtsrumfahrer. Das waren die Kollegen, wo es irgendwo familiär irgendwelche Probleme gab oder andersartige Probleme. Und die durften dann nur in die große Sowjetunion fahren. Das heißt, von Warnemünde aus rechtsrum heißt in Richtung Leningrad, Riga, Klaipeda. Also in diese Richtung, die gab es.
Was für Schiffe fuhren denn überhaupt? Wo kamen die her? Wo wurden die gebaut? Mit dem Dampfer fing es an, habe ich gelernt, ja?
Ja, also das erste Schiff, was die Reederei hatte, war der Dampfer Vorwärts. Das ist die ehemalige Kurz-Reedereischiff in Rostock gebaut, auf der Neptunwerft. Und dann hat ja die DDR Reparationen für die Sowjetunion gebaut nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da ist der Dampfer Vorwärts und der Dampfer Stralsund gebaut worden. Das ist die sogenannte Kolomna-Klasse. Das heißt, also diese Dampfer sind für die Sowjetunion gebaut worden. Und dann kamen die ersten Motorschiffe, gebaut wurden die Schiffe zum größten Teil in der DDR. Bolzenburg hat die Kymos gebaut, Bolzenburg an der Elbe. Und Warnow-Werft und Matthias-Thesen-Werft haben hier an der Küste direkt gebaut. Und dann wurden in den 60er Jahren Schiffe aufgekauft, Alttonnageschiffe aufgekauft, die sogenannte Steckenpferdbewegung. Das ging aus von einem Betrieb in Sachsen. Die haben irgendwie, glaube ich, Seife hergestellt oder irgend sowas. Und um die Wirtschaftskraft zu stärken und die Importe zu verstärken, wurden dann Alttonnageschiffe aufgekauft, verschiedenster Art. Also wenn ich so dran denke, die Ernst Moritz Arndt, das war ein altes Liberty-Schiff. Das sind diese Schiffe, die im Zweiten Weltkrieg von den USA zum Truppentransporter gebaut worden sind. Aber auch alles andere, es wurden also auch Tanker gekauft. Und das war in erster Linie, war es damals ja Stückgutfahrt und Schüttgutfahrt und Tankerei.
Hat die DDR dann quasi auch dazu gekauft oder nur umgerüstet oder hat die auch fertige Schiffe quasi importiert?
Ja, aber im Wesentlichen Alttonnageschiffe. Und dann haben wir einige Schiffe aus der Sowjetunion gekauft. Das heißt also, es gab zwei große Massengutfrachter, die sind in der Admiralitätswerft in St. Petersburg gebaut worden, damals Leningrad. Und es sind Schiffe gekauft worden, Rabenau, Heidenau. Das sind Holzfrachter gewesen, also Kombifrachter, die speziell für den Holztransport gedacht waren, aber auch eine geringe Menge Container fahren konnten und normales Stückgut fahren konnten. Und das waren auch die Pionierklasse, die waren auch in der Sowjetunion gebaut.
Was hatten die Schiffe so für ein Fassungsvermögen? Also wie von wo bis wo ging das so?
Naja, also es ist unterschiedlich gewesen. Also die Kymos, das waren die kleinen Zubringerschiffe, die geringe Tonnage hatten. Und bis zum Großtanker, die dann also so ganz ordentlich was wegschleppen konnten. Die meisten 10.000 Tonner waren die Typ-4-Schiffe und ein bisschen größer dann die Meridians. Und zwischenrein sind ja auch die Schüttgutschiffe gebaut worden. Die hatten auch so 12.000 Tonnen Ladekapazität. Also ein breites Spektrum. Später kamen dann noch Roro-Schiffe dazu, als das kam. Also das erste Roro-Schiff ist aufgekauft worden auch. Das war die Inselsberg. Später kam Aschberg-Beerberg dazu. Die waren auch in Schweden gebaute Schiffe, weil wir keine Roro-Schiffe noch nicht hatten. Und Roro kam dann eben als neue Beförderungsart. Ja, und dann zum Schluss wurden auch noch in Spanien Schiffe gebaut. Aber das war dann kurz vor Ende.
Wie groß ist denn so eine Crew? Also ich nehme an, hängt vom Schiff ab. Von wo bis wo geht das? Und gibt es auch so einen Richtwert, dass man sagt, mindestens so viel müssen auf jedem Schiff sein?
Ja, es gibt eine sogenannte Schiffsbesetzungsordnung. Das heißt also, für jedes Schiff war genau festgelegt, welche Besatzung mit welcher Qualifikation auf dem Schiff fahren musste. Und das ging von den Kymos so mit 11, 12 Mann bis zu den Typ-4-Schiffen, die mit 56 oder noch mehr Leuten gefahren sind. Das war übrigens interessant. Ab über 50 musste dann auch ein Schiffsarzt gefahren werden. Das heißt also, die haben dann auch sogar einen Schiffsarzt an Bord gehabt.
Das war nämlich auch so eine Frage mit dem Arzt, ob da einer mitfuhr. Was macht man denn überhaupt, wenn man Hilfe auf See braucht?
Ja, also als eins sind die Nautiker mit einer medizinischen Grundausbildung versehen. Das gehört zur Ausbildung dazu. Und ansonsten hatte man ja die Möglichkeit im Ausland, im Hafen. Oder wenn eben wirklich auf See war, gab es auch zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit war der funkärztliche Beratungsdienst, Medico. Das heißt, man hat dann über eine Funkverbindung einen Arzt an Land konsultiert und der hat dann Ratschläge gegeben. Wir hatten ja eine sehr umfangreiche Apotheke an Bord. Und wenn es gar nicht ging, dann war es eben auch so, dass mal jemand mit dem Hubschrauber ausgeflogen wurde oder mit dem Rettungskreuzer abgebogen wurde.
Und das ist gut, wenn der Funker dann Bescheid gibt, ne?
Das war genau das. Also Medico lief ja komplett alles über die Funkerei und das musste dann schon, da musste man auch versuchen, eine gute, stabile Verbindung zu kriegen.
Wie hat man denn gelebt an Bord bei der Handelsflotte? Wo wohnt bzw. wo schläft man? Wie viele Mann teilen sich da vielleicht eine Kabine?
Ja, also es ist so, früher waren ja die ersten Schiffe, hatten Viermannkammern. Die Offiziere allerdings im Allgemeinen Einzelkammern und der Alte sowieso den größten Salon im Prinzip. Und später war es dann so, dass also die Matrosen auch in Einzelkammern untergebracht waren. Zwei haben sich dann immer eine Nasszelle, also eine Dusche und WC geteilt. Die Offiziere hatten eigene Toiletten und Dusche. Und man hat ganz normal gelebt. Wir waren keine Riesenhütten da, das ist ganz klar. Denn das Schiff war ja dazu, da Ladung zu transportieren und nicht die Besatzung irgendwie luxuriös unterzubringen. Also nicht so wie auf dem Passenger, wo man dann viel Platz hatte. Das war aber auch ausreichend und man kam gut zurecht.
Gab es auch einen Gemeinschaftsraum? Sitzt man abends noch zusammen?
Ja, also es gab Gemeinschaftsräume, es gab eine Mannschaftsmesse, eine Offiziersmesse. Es gab dann noch weitere Räume, wo man sich treffen konnte. Oder man hat eben in der Kammer beim Kollegen zusammengesessen, Bierchen getrunken oder einfach mal einen Schnack gemacht.
Wie ist denn so ein Schiff überhaupt aufgebaut? Brücke, Laderaum, Kabinen, Kombüse, die Verpflegung, die muss ja auch irgendwo hin, ne?
Ja, dafür gibt es natürlich Storeräume, das heißt also Kühlräume und Trockenprovianträume. Kühlräume für die Ladung, die eingefroren ist, also Fleisch, Wurst und sowas. Und Trockenproviant, also Mehl, Zucker, Gemüse ist eine Vorkühllast meist gewesen, wo man die Sachen untergebracht hat. Und ja, das hängt dann immer ein bisschen davon ab, wie gut der Koch war, was es dann an Verpflegung und wie es da lief.
Gibt es auch so Spezialräume, von denen wir nichts wissen, wo man sagt, ja, da gibt es ja auch noch so einen Laderaum oder da gibt es noch so ein kleines Versteck oder so eine Ecke im Schiff?
Nein, das kann man so nicht sagen. Aber es gibt natürlich Storeräume, wo Schnaps und Zigaretten untergebracht sind. Das heißt also die sogenannte Transitlast. Also wo die Sachen, die zollbefreit waren, also DDR-Produkte, die zollbefreit waren, untergebracht werden, die entsprechend abgeschlossen wurden. Es gab auch dann noch einen Spezialraum, wo stellenweise, ja sag ich mal, Paramilitärisches untergebracht war. Also da waren ein paar Kampfanzüge oder sowas drin, also oder ein paar Atemschutzmasken oder sowas. Das war aber auch in sehr begrenztem Umfang nur und nicht auf jedem Schiff vorhanden. Und ansonsten, ja, der Alte hatte natürlich einen Safe, wo seine Pistole drin war. Wenn man das als Spezialraum sehen will. Ansonsten, das andere sind im Wesentlichen eigene Betriebsräume gewesen, die reichlich vorhanden waren. Ne? Also das muss ja auch Betriebsstoffe, Ersatzteile und sowas muss ja auch alles an Bord sein.
Wie läuft denn das dann so mit der Verpflegung? Also ein Koch ist da?
Der Koch, dann hat man meist einen Kochsmart gehabt und dann hast du natürlich auch noch je nach Größe des Schiffes Stewardessen oder Stewards an Bord gehabt. Das heißt also, es gab 3 Mahlzeiten jeden Tag und zwar reichlich und auch warm, also Frühstück, Mittag, Abendbrot. Zum Frühstück gab es eben auch mal ein Stück Braten oder sowas, ganz klar, weil die Wachgänger ja dann von der Wache kamen und auch ordentlich essen wollten. Ansonsten war im Allgemeinen die Verpflegung sehr reichlich. Und gut, wir konnten ja auch im Ausland waren Frischproviant dazu kaufen, das lief also auch. Und ansonsten ist es so, dass es eigentlich so ziemlich feste Regeln gab. Das heißt also, samstags gab es mittags immer Eintopf, das war Norm. Und es gab eben donnerstags und sonntags, donnerstags ist der Seemannssonntag, gab es dann nachmittags Coffee-Time, also Kuchen, Kaffee und abends dann üblicherweise Kaltverpflegung, sprich also kahle Platte oder kalte Latte genannt. Das heißt also, da gab es kein warmes Essen abends. Sonst gab es abends aber immer warmes Essen, mittags warm und Frühstück warm.
Wo kommt das her mit dem Seemannssonntag?
Das ist eine alte Tradition, das kann ich nicht genau sagen. Also das war immer so Donnerstag, Seemannssonntag. Das ist, weil man ja an Bord jeden Tag arbeiten muss. Egal, ob Sonntag oder Montag ist. Und da gab es eben einen zweiten Tag, wo man eben eine Coffee-Time machte, wo es einen Kaffee und Kuchen gab nachmittags.
Arzt fuhr ab 50, haben wir schon gehört. Wie kommuniziert man denn? Also einmal an Bord und einmal mit dem Rest der Welt. Über Funk haben wir schon gehört, ansonsten alles auch über Funk?
Ja, im Wesentlichen über Funk oder über Telegramme, also nicht nur Sprechfunk, sondern eben auch Telegramme. An Bord war Bordsprache Deutsch, klar, waren alles Deutsche, gab es nichts anderes. Und im Ausland kommuniziert man natürlich dann am meisten in Englisch. Das war also normal, also mit den Maklern, mit der Befrachtung, mit den Behörden dort in den Ländern. Und gab eine kleine Ausnahme bei unserem großen Bruder in der großen Sowjetunion, die konnten meist ganz miserabel Englisch. Da hat man dann versucht, mit Russisch das Ganze irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Und auch funkmäßig oder kommunikationsmäßig gab es eine kleine Besonderheit. Wenn man die sowjetische Küste anlief, konnte es passieren, dass dann per Blinkfunk, also per Lichtblinken, Morsen, praktisch kommuniziert wurde. Da wurde abgefragt, wo man herkommt, wo man hingeht. Dazu hatten wir auch eine Morselampe an Bord auf der Brücke, sodass wir dann mit Blink Signalen antworten und kommunizieren konnten.
Wollte ich nämlich gerade fragen, ob der Funker auch morsen muss oder gemorst hat, auch beim Übermitteln von Telegrammen oder nur mit Blinklicht?
Nein, nein. Die ganze normale Telegrafie war eigentlich die übliche Kommunikationsmöglichkeit. Das heißt also, Telegramme wurden per Morse-Telegrafie mit der Morse-Taste einfach rausgehämmert und auch so aufgenommen. Ebenso unsere sogenannte Schiffspresse. Das heißt also, die DSR hat täglich eine zweiseitige Schreibmaschinenseiten lange Information, sogenannte Schiffspresse, gesendet, die man dann versucht hat, auch aufzunehmen. Und das war auch ja nicht bei jedem Wetter möglich, weil Funkverbindungen ja auch nicht immer zu jeder Zeit gut liefen. Aber das war natürlich so eine Herausforderung, dann bestimmte Sachen auf die Reihe zu kriegen. Also wie gesagt, Morse-Telegrafie war die Hauptmöglichkeit. Dann hat man Sprechfunk gehabt. Und die letzten Jahre hatten wir dann Funkfernschreiben. Das heißt also, man konnte dann mit einem Fernschreiber entweder direkt reingeschrieben oder vorgestanzten Text das Telegramm rausfeuern, relativ schnell.
Na, dann wollen wir uns mal den Handel angucken. Was wurde denn alles transportiert? Was für Waren hat die DDR exportiert auf dem Seeweg und vielleicht ja auch importiert?
Ja, also exportiert waren Industriegüter im Wesentlichen, Maschinen, Anlagen, Kali nicht zu unterschätzen. Auch das wurde größere Mengen exportiert. Importiert wurde ein breites Spektrum. Wir haben also sehr viel Holz gefahren. Ich bin also auf dem sogenannten Holzfrachter gefahren lange Jahre. Das heißt, wir haben dann irgendwo Schnittholz rangefahren und das hier in Wismar zum Beispiel gelöscht. Dann wurde natürlich auch Südfrüchte importiert, also Bananen, Orangen. Bin also auch einige Reisen auf der Fontane gefahren. Das heißt, es war ein Schnellfrachter, der für den Fruchttransport ausgelegt war. Es wurden später dann Rohgüter, also rollende Güter importiert, also Papier zum Beispiel. Es wurde Apatit importiert für die Aluindustrie. Es wurden Stähle, Fertigprodukte importiert. Also das ganze Spektrum eigentlich an Waren, die möglich waren. Es wurden also auch LKWs exportiert, die W50. Übrigens interessanterweise, während der arabischen Kriege zwischen Iran und Irak hat die DDR beide Seiten beliefert mit LKWs. Also die grün gespritzten waren für den Irak und die gelb gespritzten waren für den Iran. Auch das gehörte dazu. Und es gab auch Waffenexporte, hat man zwar meist nichts mitbekommen, aber ich weiß, dass zum Beispiel also auch sogenannte Maschinenteile dann nach Äthiopien exportiert wurden, die dann auch sehr schnell gelöscht wurden sind dort. Das waren also dann auch Waffen dabei.
Wenn man jetzt, ich sag mal, der Normalbürger wird sich da natürlich in erster Linie an Bananen und Orangen erinnern. Wie werden die haltbar gemacht auf so einer langen Strecke?
Kein Problem, die werden also nicht ganz reif gepflückt und werden dann bei einer genau definierten Temperatur im Laderaum gefahren. Das heißt also, wir hatten, ich glaube, 11,2 Grad war das bei den Bananen und dann wurde regelmäßig kontrolliert. Und auch während der Reise wurde dann im Laderaum geguckt, ob nicht irgendwelche Sachen angereift sind. Die mussten dann sofort entfernt werden, weil die CO2 abgeben und dann sofort den ganzen anderen Kram reif werden lassen. Bananentransport hatte für uns als Seeleute noch einen kleinen netten Nebeneffekt. Es gab immer Deputat. Das heißt, wir kriegten dann jede Reise zwei große Kisten, also 44 Kilo Bananen, jeder.
Ordentlich. Und dann gefuttert?
Nee. Also ich mochte keine Bananen mehr essen. Aber habt ihr dann hier verteilt an die Frauen, die noch Kinder hatten. Und da war man immer ganz gut dran, wenn man dann eine Kiste Bananen mitbrachte.
Ist schon wieder quasi dann ein Handelsgut, ja?
Auch. Naja, es war aber Deputat. Es durfte nicht verkauft werden von uns natürlich. Ne? Wir haben das verschenkt. Keine Frage.
Naja, ja, das ist klar. Nur vielleicht eingetauscht die Banane dann auch mal gegen was anderes?
Konnte sich ergeben, na klar. Aber es war ja sowieso so auf Hilfsbereitschaft das Ganze ein bisschen orientiert zu DDR-Zeiten. Und dann hat man eben mal eine Hilfe für eine andere Sache gekriegt und hat mal ein paar Bananen gegeben und so. Das war alles. Geben und nehmen.
Wie es so lief, Hand in Hand.
Genau.
Mein Opi hat immer einen Witz erzählt, wo die Seemannsfrau gefragt wird, wie sie das aushält, dass der Mann 11 Monate im Jahr auf See ist und nur einen Monat zu Hause. Und sie sagt dann, ach, so ein Monat geht schnell rum. Wie lange war man denn für gewöhnlich unterwegs? Von wie lange bis wie lange ging denn so die Spanne auf See?
Also die Reisedauern waren unterschiedlich. Im Normalfall war es so 4-5 Monate. Konnte man aber auch Pech haben, dass es länger ging. Und es wurde dann in den Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre ein sogenanntes Ablösesystem aufgebaut. Das heißt, man war dann 3 Monate unterwegs, 1 Monat zu Hause, 2 Monate unterwegs, 2 Monate zu Hause, 3 Monate unterwegs, 1 Monat zu Hause. Also das ließ sich relativ gut planen. Es war aber so, dass die Ablösung nur in DDR-Häfen erfolgt. Das heißt, man musste auch dann rechtzeitig wieder hier sein. Und wenn das nicht geklappt hat, weil das Ladungsaufkommen anders war, waren eben dann mal locker 2 Monate mehr dabei.
So, die weiteste Tour oder auch die längste Tour, die du je gemacht hast?
Südostasien, also Vietnam, Hongkong, die ganze Ecke da unten abgefahren, ja.
Wie lange fährt man da?
Unterschiedlich, also das dauert dann schon einige Wochen. Und wir haben zum Beispiel auch eine Tour gemacht, einmal Afrika rund, das heißt also von Rostock aus bis Durban und dann retour, da ist man dann auch 3 Monate unterwegs.
Was sind denn so die Geschichten, die du heute noch erzählst, wenn es gesellig wird? Verrückte Sachen wie vielleicht auch brenzliche, gab es das auch?
Ja, es gab natürlich auch brenzliche Situationen, ist gar keine Frage. Wir hatten die Situation, dass wir einmal unter Lotsenberatung durch die Schären gefahren sind, oben in Finnland, und dann aufgelaufen sind, so uns wie ein Landungsboot auf so eine flache Felsgruppe draufgeschoben haben. Das war natürlich dann nicht so lustig, weil da eine Menge Kram zu regeln war. Oder wir haben natürlich auch mal Sturm gehabt, wo es nicht so lustig lief. Wir haben also 1991 für die Bundeswehr einen Transport nach Ägypten gefahren, hatten dann Panzer geladen und haben dann in der Biskaya eins auf die Mütze gekriegt. Da war dann natürlich auch 3 Tage Trockenverpflegung, also Kaltverpflegung. Da war nichts mehr mit Kochen in der Kombüse. Ansonsten gab es eine Menge lustige Sachen, auch üblicherweise. Wir hatten ja an Bord einen recht guten Zusammenhalt. Man hat öfters mal zusammengesessen abends, das war auch üblich. Oder auch nachmittags nach der Arbeit, wenn der Tagestern frei hatte, wurde immer ein Bier getrunken, das war normal. Ah ja, und dann gab es natürlich auch so diese ganzen Sachen, was man heute nicht mehr kennt, dass es so diese Patenschaft gab zwischen Schiff und zwischen Betrieb an Land oder einer Stadt. Ich war also auf MS Eisenberg viele Jahre, über 10 Jahre. Und da haben wir natürlich zur Stadt Eisenberg in Thüringen sehr engen Kontakt gehabt. Das heißt also auch, da haben uns die Leute aus Eisenberg an Bord besucht, wenn wir in Rostock waren. Haben natürlich auch Thüringer Rostbratwurst mitgebracht, die war sehr begehrt, keine Frage. Und ansonsten, ja, wir sind dann auch da gewesen, haben dort sogenannte Bordfeste veranstaltet. Das war schon immer ganz, ganz lustig und ganz angenehm.
Wie verknüpft ist man denn mit dem Land? Patenschaften haben wir schon gehört. Gibt es andere Anbindungen?
Ja gut, Familie ist gar keine Frage. Das ist ja das Normale. Und da ist man schon eng verbunden. Und wir sind ja auch immer wieder nach Hause gekommen.
Kannst du dich noch erinnern an deine allererste Fahrt?
Ja, meine allererste Reise habe ich auf MS Estmain gemacht. Ging von Rostock über Wismar mit Kali nach Kuba und retour dann auch wieder mit Zucker zurück. Und das war natürlich zum Beispiel so eine Sache, es ist ja ein Massengutschiff, also ein Schüttgutschiff. Und Kali haben wir gelöscht in Kuba und in Kuba haben wir natürlich auch dann als Schüttgutladung Zucker geladen, Rohzucker. Also mussten die Laderäume pieksauber sein, da darf ja kein Rest mehr von Kali drin sein. Und das macht natürlich keiner von außerhalb, sondern das musste von der Besatzung gemacht werden. Das heißt, dann war immer sogenannte All-Hands-Manöver angesetzt. Das heißt, alle, die irgendwie konnten, haben dann mitgeholfen, die Laderäume sauber zu machen, weil wir hatten ja bloß von Havanna nach Cienfuegos eine kurze Übersegelung. Und in der Zwischenzeit mussten die Laderäume sauber sein, um die Ladung dann übernehmen zu können.
Und hat immer gut geklappt?
Ja, im Allgemeinen ja, da gab es keine Probleme.
Was war denn deine beeindruckendste Reise?
Schwierig zu sagen. Also ich sag mal, wir haben interessante Reisen gehabt, hier bis hoch nach Arkhangelsk zum Beispiel. Also diese Fahrten, wo wir in Arkhangelsk Holz geholt haben. Wir haben schöne Reisen gehabt vom Mittelmeer in Richtung Skandinavien, also Norwegen. Wir haben zum Beispiel aus Spanien Salz auf die Lofoten gefahren zum Einsalzen der Fische da oben. Wir haben natürlich auch interessante Reisen im Mittelmeer gehabt. Das heißt also, wir hatten ein relativ kleines Schiff und kamen in relativ kleine Häfen rein, sodass wir also auch in Griechenland in kleinen Häfen, wo kaum ein Schiff hinkam, gelegen haben. Und dann hat man dort auch, das muss man sagen, immer auch Kontakt zur Bevölkerung gehabt. Das heißt, man ist abends mal in die Taverne gegangen und hat da seinen Wein getrunken. Griechenland war preisgünstig. Also das war schon auch manchmal ganz interessant.
Gibt es Seemannsgarn an Bord? Also gibt es auch Regeln, die man einhalten muss, das Unglück zum Beispiel abwehrt? Also was man vielleicht allgemein auch als Aberglaube bezeichnet?
Ja gut, das gibt es in bestimmten Umfang sicherlich. Also da gab es so eine Regel, an Bord pfeift nur der Wind oder der Bootsmann und kein anderer. Und ja, man ist Freitag den 13. nicht gerne ausgelaufen. Das waren so eine Relikte aus früheren Zeiten, eigentlich durch nichts gesichert, aber es waren schon so ein paar Spielregeln, die man eingehalten hat.
Also im Theater darf man zum Beispiel auch nicht pfeifen. Also von daher, da scheint was dran zu sein. Und jetzt weiß ich, ganz, ganz früher hieß es auch, Frauen bringen Unglück an Bord. Sind denn eigentlich auch Frauen zur See gefahren in der DDR?
Ja, ganze Menge. Das heißt also, angefangen von Stewardessen, aber auch Funkerinnen und auch Nautikerinnen. Also wir haben in meiner Zeit, als ich an der Seefahrtsschule war, wurden die ersten Frauen als Nautiker ausgebildet. Und die sind dann auch gefahren.
Also alles Quatsch mit dem Unglück.
Naja, das gab früher mal eine Regel in britischen Zeiten, also in der Royal Navy. An Bord hat nur der was zu suchen, der über die Reling pissen kann. Und naja, gut. Aber klar, in den Zeiten war es halt bestimmt auch ein bisschen problematisch, da keine Häfen angelaufen worden sind und so, dass dann Frauen an Bord irgendwo freiwillig waren oder ähnliches. Naja, gut. Das ist immer so eine zweischneidige Sache, das so zu bewerten.
Also in der DDR fuhren beide Geschlechter und hat auch gut funktioniert. Und du sagst ja, es sind auch viele Frauen gefahren. Das heißt, es ist schon auch ein sehr beliebter Beruf gewesen.
Naja, es war eine Möglichkeit, ja, aus der DDR rauszukommen. Da brauchen wir gar nicht drum rumreden. Es war eine Möglichkeit, ein Stück von der Welt zu sehen, einigermaßen Geld zu verdienen. Und ich sag mal, das war schon interessant. Wenn die Frauen natürlich dann schwanger wurden, war es dann meist vorbei mit der Seefahrt. Ging jedenfalls bei den meisten so.
Gibt es irgendwas, was ich jetzt nicht erfragt habe, weil ich ja da gar nicht hindenke als Landratte? Gibt es Dinge, wo du sagst, Mensch, das muss ich dir noch erzählen, das war ganz toll oder das ist ganz wichtig auch zu wissen?
Naja, was zum Beispiel für uns auch für die Seefahrt auch interessant war, gerade an den letzten anknüpfend, wir hatten Möglichkeiten auch Land und Leute kennenzulernen. Das heißt also, es war direkt von der Reederei Geld bereitgestellt, um Ausflüge zu machen. Das heißt also, zum Beispiel, wenn man in Piräus lag, dann mal zur Akropolis zu fahren. Und wir hatten natürlich auch die DDR-Auslandsvertretungen, die interessiert waren, eigentlich beauftragt waren auch, für die Seeleute etwas zu tun. Das war in den Ländern unterschiedlich, muss man auch sagen. Also ich kann mich erinnern, dass in Marokko das Team wirklich gut war, der Botschaft. Die haben dann Ausfahrten organisiert nach Rabat. Und dann gab es natürlich auch immer die Möglichkeit, dass man ein bisschen ausgetauscht hat. Das heißt also, gerade in den Mittelmeer- und arabischen Ländern gab es ja kein Schwarzbrot. Und wir haben ja ein Brot an Bord selbst gebacken, wenn man einen guten Koch hat, einen guten Bäcker hatten. Und da hat man dann ausgetauscht und hat dafür Frischproviant von den Kollegen gekriegt. Oder die haben mal eine Fahrt organisiert für die Besatzung. Also man konnte dadurch ein bisschen was sehen. Ne? Also wir sind auch zum Beispiel von Alexandria nach Pyramiden, nach Kairo rübergefahren, nach Gizeh. Das wurde schon organisiert. Oder in Schweden zum Beispiel Besichtigung der Vasa. Das hat dann unsere Botschaft dort auch organisiert, dass wir das machen konnten. Und natürlich in der Sowjetunion gab es ja über den Internationalen Seemannsclub, über den Meshnarodnyi Club Moryakov, Ausfahrten. Das heißt also, die haben dann wirklich von der Gewerkschaft einen Bus bereitgestellt. Die Besatzung wurde abgeholt und wir haben dann natürlich so Museen besucht. Petropavlovsk zum Beispiel oder Peterhof oder auch natürlich die Grashütte in Rasljew, wo Onkel Lenin da mal irgendwo untergebracht war eine Zeit lang. Also es war schon ganz interessant da zu machen. Oder in Archangelsk gab es ein großes Freilichtmuseum in Holzbauweise. Das haben wir uns angeguckt. Aber auch mit den Damen vom Interclub dann mal ein Picknick gemacht, irgendwo in der Tundra, in der Taiga. Das war schon ganz interessant.
Jetzt hast du gerade Vasa gesagt. Das heißt, die ist gehoben worden irgendwann dann mal. Sonst könnte man sie sich ja heute nicht angucken. Und es sind ja so viele damals ertrunken, einfach weil die nicht schwimmen konnten. War das Pflicht an Bord in der DDR oder gab es da auch Nichtschwimmer?
Also ich glaube, es gab auch Nichtschwimmer. Es war zwar in der Bewerbung war immer irgendwo ein Schwimmzeugnis anzugeben, aber ich glaube, es gab ja so eine alte Regel früher in der Seeschifffahrt, der Seemann soll nicht schwimmen können. Wenn er absäuft, dann schnell, damit er sich nicht ewig lange rumquält. Das war früher mal so in der christlichen Seefahrt üblich. Ja, und nochmal auf die Vasa zurückzukommen, die ist ja wirklich bei der Jungfernfahrt gesunken.
Das heißt, Im Hafen.
Genau so ist das. Kam die Windböe, die war wahrscheinlich von der Statik nicht ganz in Ordnung konstruiert. Das heißt, zu viel Segelfläche, zu wenig Ballast unten drin und ist dann im Hafen gesunken mit Mann und Maus. Und wie gesagt, sie ist ja im Museum jetzt ausgestellt, muss ständig angefeuchtet werden, damit sie nicht vergammelt im Prinzip. Aber es war schon beeindruckend, dieses große Schiff dann so im Museum zu sehen. Ne?
Auch nochmal eine schöne Überlegung. Unsere Schiffe, wie wurden die denn gewartet? Gehen die dann auch an Land eine Zeit lang, bevor sie dann wieder weiterfahren dürfen?
Also die Schiffe wurden natürlich von der Besatzung ordentlich instand gehalten. Das heißt, es wurde Farbe gewaschen, es wurde gemalt, es wurde sogenannte vorbeugende Instandsetzung gemacht an den Maschinen, an den Anlagen. Das heißt also, wir haben auch es ging ja immer um Reparaturen im Ausland, waren ja Devisen. Wir haben also vieles selbst gemacht. Das heißt, wir waren auch so ausgebildet, dass wir Großteil der Reparaturen selbst machen konnten. Das heißt also Funkanlage, Radaranlage oder sowas. Das sollte man schon immer hingekriegt haben. Da gab es auch noch die Möglichkeit, mit Wartungsbetrieb an Land telefonisch zu kontakten und sich Hilfe zu holen. Auch das lief natürlich. Und ansonsten müssen ja Schiffe regelmäßig in die Werft. Das heißt, müssen also regelmäßig kontrolliert werden. Sogenannte Klasseüberprüfung. Die Schiffe haben ja eine Klassifizierung und die müssen natürlich dann regelmäßig wiederholt werden, die Klassifizierungsuntersuchungen. Und dazu geht man dann in die Werft. Und auch da war es üblich, dass das Bordkommando möglichst viel selbst gemacht hat. Ne? Also um Kosten zu sparen, das war normal.
Was ist denn mit unserer Handelsflotte passiert, als alles vorbei war?
Tja, die Handelsflotte ist dann erstmal in eine Kapitalgesellschaft umgewandelt worden und ist dann von der Treuhand natürlich verkauft worden. Ganz klare Sache. Und es war so ein bisschen deprimierend unter dem Aspekt, wir hatten also von der Schiffsanzahl waren wir größte deutsche Reederei, wenn man so will. Also hatten mehr Schiffe als Habak. Und der Verkauf von der Treuhand an die dann Eigentümer war ein bisschen eine windige Sache in meinen Augen. Also die haben also volle Verfügungsgewalt gehabt über die Flotte, über die Schiffe und haben im Prinzip den Kaufpreis erstatten können, indem sie Schiffe verkauft haben. Das heißt also, das war schon ein recht gutes Geschäft und die Reederei lief ja ganz gut. Allerdings eben, wie gesagt, durchgängig mit deutschen Besatzungen. Das war natürlich dann nach der Wende nicht mehr so richtig lukrativ. Ich bin bis 1993 noch gefahren, da waren wir noch alles deutsche Besatzung. Aber danach wurde es stark geändert. Was allerdings fairerweise gesagt werden muss, wir hatten einen Sozialplan. Das heißt also, wir hatten ein Punktesystem mit dem Personalabbau. Man wusste genau, hast noch so und so viele Punkte. Und dann hast du noch ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr und dann darfst du gehen. Und es gab Abfindung für damalige Verhältnisse, recht gute Abfindung, weil es der Reederei so schlecht nicht ging.
Dass es eine sehr traurige Sache ist, das höre ich immer wieder. Ich habe ja letztes Jahr auch mit Herrn Mertinat gesprochen über das Kurhaus. Und da höre ich auch so Sätze, dass einem das wirklich auch ans Herz ging, wie es gelaufen ist. Das ist also etwas, was mir immer wieder begegnet beim Erzählen, was ja auch sehr berührend ist, dann bei den Menschen das so zu sehen. Gibt es Rituale, die man macht für eine gute Reise?
Rituale kann man das nicht nennen. Man macht eine ordentliche Reisevorbereitung. Man sieht zu, dass alles in Ordnung ist, dass alles an Bord ist, was da gebraucht wird. Ich sagte ja schon, möglichst am Freitag den 13. nicht auslaufen. Klar, okay. Aber ansonsten, wie gesagt, gute Ausrüstung, ausreichend Proviant an Bord und alles. Und die technische Ausrüstung, die Maschinen und Anlagen in Ordnung. Und dann kann man eigentlich nur eine gute Reise durchstehen.
Jetzt denke ich natürlich auch immer so ein bisschen für uns Landratten mit, die wir vielleicht mal irgendwann ein Schiff betreten und vielleicht eine Kreuzfahrt machen oder mal mit einer kleinen Schaluppe irgendwo von Insel zu Insel hoppen, auf einer Besichtigungstour vielleicht. Gibt es Hinweise, Tipps, die man in Seenot vielleicht beachten kann oder etwas, was der normale Mensch nicht weiß, wo man sagt, falls das doch mal ist, es gibt die und die Regeln oder das ist wichtig, dass man das und das zum Beispiel nicht macht oder dass man das dann tut?
Naja gut, es gab immer natürlich auch Trainings an Bord in dieser Richtung und das Allerwichtigste war, dass man den Kopf behält, dass man zusammenbleibt. Dass man nichts Eigenständiges macht, sondern wenn es eben zum Verlassen des Schiffes kommt, dass das dann nur auf Anordnung geht und dann möglichst geordnet und mit den nötigen Rettungsmitteln, so es möglich ist. Klappt nicht immer, ist klar, logisch. Aber wichtig war immer zusammenzubleiben. Das war also so ein Grundprinzip, weil man sich dann gegenseitig doch ein bisschen unterstützen und helfen kann. Zum Beispiel beim Einstieg in Rettungsfloß oder ähnliches. Das ist immer dann besser, wenn man dann nicht alleine irgendwo rumschwimmt. Noch dazu, wo man als Gruppe besser gefunden wird.
Das heißt, Rettungsfloße gab es auch bei euch an Bord?
Ja, also wir haben Rettungsboote und Rettungsflöße gehabt. Es gehört zur internationalen Ausrüstungspflicht der Schiffe. Und die Flöße sind ja selbstaufschwimmend. Und manchmal kann eben auch ein Boot nicht ausgesetzt werden bei extremer Schlagseite oder ähnliches. Und da ist so ein Rettungsfloß, obwohl es eine fürchterliche Schaukelei ist, immer noch die sicherste Variante.
Wie verabschieden sich denn Seemenschen? Klabautermänner?
Oh, Klabautermänner. Der Klabautermann ist ja der nicht an Bord sein sollte. Das Schiff nicht verlassen sollte, besser gesagt. Nein, nur ganz normal, tschüss und weiter nichts. Also Ahoi ist nicht unbedingt der Gruß der Seeleute.
Weißt du, wo das herkommt?
Nee, kann ich nicht sagen.
So, jetzt haben wir das mit dem Klabautermann gehört. Was hat es denn mit dem eigentlich auf sich?
Ja, wenn der Klabautermann das Schiff verlässt, dann geht's unter. Und das war ja nur nicht Sinn und Zweck der Übung, ne?
Nee, das stimmt. Das heißt, der sollte dann doch mit dabei sein. Ja, Hans, mein Klabautermann, dann danke ich dir für ganz viele spannende und für so kurzweiliges Seemannsgarn auch. Danke, dass ich an Bord durfte heute. Und ich sag trotzdem, ahoi, Seemann.
Okay, danke und tschüss.
Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema die Handelsflotte in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch unsere Krümelgeschichten, einen Podcast von MDR Sachsen. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen. RD.